Dieses Bild und auch die Predigt in Anlehnung an, als Gegenteil an ein Zitat von Friedrich Nietzsche, dass Gott tot sei. Gott ist nicht tot. In der stalinistischen Sowjetunion, da wurden öfters Versammlungen abgehalten und die dienten dazu, eben die Kirchen, auch die Priester, lächerlich zu machen. Und bei einem solchen Anlass war wieder einmal alle Einwohner einer großen Stadt auf einem großen Platz versammelt und ein redegewandter, gut gebildeter, atheistischer Ideologe, der wandte sich in einer sehr feurigen Rede an die Menge und hat ein Argument nach dem anderen vorgebracht gegen Gott, gegen die Bibel, gegen Christen. Und die Menschen auf dem Platz, die haben einfach schweigend zugehört. Und dann wurde noch der arme Priester des Ortes oder der Stadt aufgerufen, jetzt auch noch was zu sagen. Und die Menge, die hat gespannt gewartet, was würde denn der Priester auf eine solche brillante Rede antworten? Der arme Priester, der hat das Mikrofon erreicht, und es war totenstill. Wir werden es nicht wissen können, was ist durch diesen Mann gegangen. Waren es Angst, waren es Gebete? Und dann ist seine Stimme aus dem Mikrofon ertönt. Und über die Menge und weit in die Stadt hinein hat man seinen Ruf gehört: Christus Voskres. Die Russisch können unter uns, die haben es verstanden, oder ich hoffe, ich habe es mindestens richtig ausgesprochen. Das heißt, Christus ist auferstanden. Und dann war es ein Moment ganz still auf dem Platz. Und dann brach es heraus aus der Menge, kraftvoll und einstimmig aus allen Kehlen. Voistino Voskres. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ein schlechter Tag für die stalinistische Propaganda. Aber Gott oder Jesus für tot erklären, hat man ja auch schon vor 2000 Jahren versucht, als man den Wachen Geld angeboten hatte, damit sie sagen, dass der Leichnam Jesu gestohlen worden sei. Gott ist tot oder Jesus lebt, es ist eine Glaubensfrage. Warum ist es denn so wichtig, dass Jesus auferstanden ist und dass er lebt? Was würde es für einen Unterschied machen, wenn Jesus gestorben wäre, aber nicht auferstanden? Wir wissen es doch, dort am Kreuz, da wurde unsere Schuld, unsere Sünde bezahlt von Jesus. Und er war dieses Opferlamm, das unsere Sünde getragen hat. Und mit seiner Gottverlassenheit hat er das auf sich genommen, was wir hätten bezahlen müssen. Seine Vergebung für uns möglich durch seinen Tod am Kreuz. Auch an diesem Tag des Todes sind noch mehrere andere komische Sachen passiert. Da war es eine Finsternis, ein Beben, der Vorhang des Tempels ist entzwei gerissen und mit diesem Vorhang war das Allerheiligste, den Raum, wo die Bundeslade stand oder abtrennte vom Rest des Tempels. Und hier im Allerheiligsten sagt man, oder war es so, dass Gott in ganz verdichteter und greifbarer Weise anwesend war. Einmal im Jahr durfte der Hohepriester hinein und dann zerreißt beim Tode Jesu dieser Vorhang. Ein Symbol, dass jetzt der Zugang zu Gott für jeden frei ist. Für jeden, der die Vergebung Jesu für sich in Anspruch nimmt. Das alte Opfer und auch das alte Tempelsystem ist nicht mehr notwendig. Gott begegnen wir seit dem Tod Jesu nicht mehr im Tempel, sondern in einer direkten Beziehung, für jeden möglich. Eben und deshalb noch einmal die Frage, warum ist dann Auferstehung noch wichtig? Ich denke, für Menschen, die keine Christen waren, für die Feinde Gottes, für den Teufel, für Dämonen, war es sehr wichtig, die Auferstehung zu verleugnen. Sie haben die Bedeutung der Auferstehung nie unterschätzt. Und Christen haben sich nicht umsonst schon sehr bald begrüßt: Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Andererseits gab es aber schon in den Gemeinden des Neuen Testaments Menschen, die die Auferstehung Jesu leugneten. Und einer, der wirklich dagegen ankämpfte, schon in den ersten Gemeinden, weil er die tiefe Bedeutung der Auferstehung Jesu erkannt hatte, war sicherlich Apostel Paulus. Auch ein Text, den wir gerade gelesen haben, aus dem 1. Korintherbrief. Und da steht es weiter, 1. Korinther 15, Vers 14 bis 20. Ich lese es mal, man sieht es nicht ganz. Da heißt es ab Vers 14: Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte. Wenn doch die Toten nicht auferstehen, denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Eine ganze Reihe von Argumenten von Paulus, was wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Und er sagt nichts anderes: Das Geschehen am Karfreitag auf Golgatha, es hätte keine wirkliche Bedeutung, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Und all das, worauf wir unseren Glauben gründen und unsere Hoffnung setzen, wäre vergeblich. Er sagt hier eigentlich drei Dinge hauptsächlich. Er sagt, die Predigt an Jesus oder über Jesus und der Glaube an ihn, der wäre vergeblich. Auch unsere Hoffnung auf Sündenvergebung, er sagt, seid ihr noch in euren Sünden, wäre vergeblich. Die Hoffnung auf ein ewiges Leben, er sagt, die in Christus entschlafen sind, sind verloren. Die Hoffnung auf ein ewiges Leben wäre vergeblich. Was steckt dahinter? Wäre Jesus nicht von den Toten auferstanden, könnten wir nur um einen lieben Verstorbenen trauern, aber nicht auf einen lebendigen Gott bauen. Jesus würde einfach nicht mehr leben. Wäre Jesus nicht auferstanden, dann hieße es zu Recht, oder Nietzsche hätte dann recht, Gott ist tot. Am Kreuz hing und im Grabe lag nicht irgendein guter Mensch, Jesus, den viele vielleicht zu dem machen, dass er einfach ein guter Mensch war, sondern Jesus war und ist der Sohn des lebendigen Gottes. Und der Gott, der sich in drei Personen offenbart, im Vater, im Sohn und im Heiligen Geist. Es ist ein Gott, eine untrennbare Einheit. Frage ist, was wäre passiert, wenn Jesus im Tod geblieben wäre? dann wäre die Einheit Gottes zerstört gewesen und Gott wäre nicht der dreieinige Gott. Wäre Jesus tot, so könnte man weiter folgen, dann wäre Gott tot, denn Jesus ist wahrer Gott. Aber ein toter Gott könnte auch nicht die Verheißungen erfüllen, die er uns in seinem Wort verheißt und weitergibt. Dann wären wir die elendsten Menschen, so wie Paulus es sagt. Wir wären betrogen und enttäuscht. Deshalb hat der Teufel von Anfang an einen Angriff auf die Auferstehung Jesu gestartet. Und diese Leugnung, dass Jesus auferstanden ist, das zieht sich jetzt schon 2000 Jahre durch die Geschichte. Die Auferstehung von den Toten ist wissenschaftlich unmöglich, sagen uns die Wissenschaftler. Und Theologen sagen, Jesus lebt nur geistig weiter, in seinen Werken und Worten, so wie dies ein Goethe oder ein Schiller tun. Aber Paulus setzt hier ein ganz entscheidendes Glaubensbekenntnis entgegen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. Und er meint tatsächlich leiblich auferstanden. Man konnte ihn sehen, man konnte ihn hören. Zuerst die Frauen am Grab am Ostermorgen, als sie eigentlich ihn balsamieren wollten. Und dann war er da nicht mehr. Und der Engel zu ihnen sagt, er lebt, sie brauchen ihn nicht bei den Toten suchen. Und dann ist er nach den Frauen, den Jüngern erschienen. Er hat sie belehrt, er hatte mit ihnen gegessen und getrunken. Und Markus hat es vorhin gesagt, 500 haben ihn gesehen. Das ist der größte Beweis, geschichtliche Beweis. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind, haben wir gelesen. War Jesus wirklich der Erste, der von den Toten auferstanden ist? Wir lesen doch bei Elia und Elisa, dass da auch Menschen auferstanden sind. Dann hat doch Jesus auch Lazarus auferweckt und den Jüngling zu Nein und des Jairus Tochter aus dem Tod. Irrt sich Paulus hier? Hat er hier einen Fehler gemacht? Ich denke, es geht um etwas ganz anderes. Das waren Menschen, die nachher wieder gestorben sind. Es war so etwas, Jesus' Auferstehung hat etwas ganz Neues begonnen, eine andere Art der Auferstehung. Und die Bibel hat uns geschildert, dass Hölle, Tod und Teufel und die Widersacher Gottes mit ihm im Krieg liegen. Und wenn wir das vergleichen, dann war das, was die bisherigen Totenauferweckungen waren, so etwas wie ein Stoßtrupp hinter feindlichen Linien, und der einige Gefangene befreit. Beachtenswert, aber damit ist noch nicht der Krieg entschieden und nicht einmal eine Schlacht gewonnen. Es wurde dem Feind ein Opfer entrissen, aber ganz anders bei Jesus. Im Grabe lag der Sohn des Königs. Und wenn im Krieg ein Soldat gefangen genommen wird und wieder befreit, dann ist es für die Kriegsführung eigentlich nicht von Bedeutung. Gelingt es aber, den Sohn des Königs gefangen zu nehmen, dann kann das kriegsentscheidend sein. Andererseits wird aber der König alles drauf setzen, um den Sohn wieder zu befreien. Und wir sehen das auch jetzt zum Beispiel am Frühling. Was heißt es, der Erste zu sein? Der Erste von uns, der Erste, der entschlafen ist. Schneeglöckchen und Krokusse, das sind die Blumen im Frühling, das sind die Ersten, die Erstlinge, die im Frühjahr oder Sommer zu sehen sind. Die Gebrüder Wright kennen wir, Das waren die ersten, die fliegen konnten. Heute können das viele, viele andere auch. Jesus war der Erste einer neuen Kreatur. Etwas Neues ist aufgebrochen mit Jesus. Und weil er auferstanden ist, werden noch viele an ihn glauben und auch auferstehen. Und Paulus sagt aber auch, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, es geht auch um uns, um unsere Hoffnung. Wir dürfen auf die eigene Auferstehung hoffen. Dass Jesus auferstanden ist, bedeutet für uns, es ist wie ein Pfand, wie ein Siegel, weil wir den Heiligen Geist haben. Es bedeutet für uns, dass wir auch auferstehen werden. Dass wir ewiges Leben haben. Weil Christus der Erste war, werden auch wir, wenn wir einen glauben, auch auferstehen, zum ewigen Leben, ewiges Leben haben. Und schon jetzt gibt uns Jesus durch seine Auferstehung neues Leben. Und das Leben selber kann nicht sterben. Gottes unfassbare Macht hat den Tod, den Teufel und die Dämonen bezwungen. Und mit derselben Kraft ist Gott auch mit uns, in uns am Werk, uns zu verändern und in seine Herrlichkeit zu führen. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Welch ein Wort! Christus sitzt zur Rechten Gottes, er ist auferstanden, er lebt und er sitzt. Er war tot, er war physisch tot und er ist lebendig und er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit und er hat die Schlüssel des Todes und der Hölle. Welch einen Herrn haben wir! Und dieser Gott, Jesus, möchte in uns wirken. Und oft haben wir den Eindruck, wir fehlen und wir fallen oft hin und es ist sinnlos und wir werden Gott nie genügen. Und da ist wieder das Kreuz. Da ist die Vergebung und da ist Auferstehung. Das, was lebt, das, was Hoffnung macht, was mich trägt in seiner Kraft. Ich darf das suchen, was droben ist. Und in der Auferstehung kommt eben die erlösende Kraft zum Tragen. Wir sehen, der Tod auf Golgatha ohne Auferstehung, er wäre Opfer gewesen. Eine Tragödie, der Tod hätte seine Beute festgehalten. Der Tod Jesu wäre versunken gewesen im Massengrab der Weltgeschichte. Aber so wurde dem Tod die Macht genommen. Und für uns heißt es, weil Jesus lebt, darf ich auch leben. Es spricht mich an, es betrifft mich. Ich darf mit dieser Kraft, die alle Schlüssel des Todes und des Lebens in der Hand hält, darf ich leben. Leben wir mit dieser Kraft in unserem Alltag? Es ist die Kraft, die Jesus auferweckt hat. Sind wir uns dessen bewusst, dass die in uns ist, wenn wir Jesus als Herrn angenommen haben? Und durch ihn dürfen wir uns zu ihm hin verändern. Etwas Neues hat in uns angefangen. Der Glaube ist nicht tot und es ist kein Gesetzesglaube, wo ich Buchstaben auswendig lerne und von mir her und herunter sage. Glaube ist durch die Auferstehung etwas Lebendiges. So wie Jesus lebendig ist und jetzt beim Vater sitzt, so lebt mein Glaube. Und er lebt, weil ich täglich herausgefordert werde, da zu lieben, wo ich vielleicht gehasst werde. Ich werde herausgefordert, da zu helfen, wo vielleicht sonst keiner hilft. Und da zu vergeben, wo ich echt verletzt wurde. Und es bereichert mich, in seinem Wort zu lesen und es erfüllt mich mit seiner Kraft, mit ihm zu beten oder mit anderen Christen zu beten. Gespräche mit anderen Menschen bereichern mich. Glaube lebt, weil Jesus für mich gestorben und auferstanden ist. Kolosser 3, Vers 1. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Es hat etwas völlig Neues für die Menschen angefangen, durch die Auferstehung Jesu. Dieser Vorhang, er ist zerrissen. Und jeder kann kommen und eine Beziehung mit Gott, mit Jesus haben. Der Preis ist bezahlt. Kind Gottes, ewiges Leben. Der Tod, er hat keine Macht mehr. Und der Tod Jesu und die Auferstehung, sie gehören zusammen. Das eine geht nicht ohne das andere. Und Jesus lädt uns ein zu diesem Leben mit ihm, in der Nachfolge. Er ist Herrscher, er ist der, der in Kontrolle ist und er hat die Schlüssel in seiner Hand. Eine gute Nachricht, eine schier nicht zu begreifende Nachricht, die die Frauen und die Jünger am Ostermorgen erhalten haben. Eine Nachricht, die die Welt verändert. Eine Nachricht, die uns, die dich verändern will und die in dir lebendig sein will. Das, was gelitten hat, das hat gesiegt, weil Jesus der Sieger ist. Lassen wir diese Botschaft des lebendigen Herrn, die Botschaft vom Ostern, dass Jesus lebt, in unseren Herzen wachsen. Tragen wir sie auf unseren Lippen und in unserem Leben. Und darum können wir sagen, der Herr ist auferstanden. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Stehen wir noch auf zum Gebet. Ja, wir sind deine Botschafter und wir leben mit dir als unserem Herrn in unserem Herzen, unserem Leben. Und der Tod, der hat keine Macht, weil du den Tod besiegt hast, weil die Kraft des Vaters den Tod beendet hat. Und darum haben wir diese Hoffnung, dass wir mit dir ewig leben dürfen. Danke, Herr, dass du auferstanden bist. Danke, Herr, dass du nicht im Grabe geblieben bist. Danke, Herr, dass du das auf dich genommen hast, trotz Schmerz, trotz Verlassenheit, trotz Tod. Herr, du bist auferstanden und es ist schier nicht zu begreifen. Aber wir dürfen es glauben und wir dürfen es in unserem Herzen tragen. Du lebst. Du bist der Sieger und du lebst in unseren Herzen. Ja, Herr, schenk, dass es uns ändert, dass es uns mit deiner Kraft verändert, Herr, dass wir mit dir ganz bewusst leben, dass wir jeden Tag aus deiner Kraft, aus der Beziehung mit dir, aus deiner Quelle, aus deinem Geist schöpfen. Ja, Herr, lenke unsere Hände, lenke unser Herz, lenke unseren Mund. Lenke es, dass wir es bekennen und bezeugen, dass du lebst. Danke, Herr, dass du auferstanden bist. Deinem Namen. Amen.